Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 28. Januar 2024. Dominik Feusi und Markus Somm. Ja, Markus Ritter, wir haben es gestern schon besprochen, ist jetzt wirklich Kandidat. Offiziell seine Partei, die Mitte von St. Gallen, hat ihn nominiert. Ja, was gibt es da dazu noch zu sagen, Dominik?
Ja, er ist vor die Medien getreten. Hinter ihm sieht man also die vier Schlagworte von der Mitte, St. Gallen, Eigenverantwortung, Anstand, Solidarität, Leistung. Das finde ich schon mal gut. Das ist ja gut. Und mit einem Kompass in der Mitte, wenn das der Kompass von Markus Ritter ist, ja, nicht schlecht. Aber er hat auch einen Affront, hat er produziert. Weil, gemäss 20 Minuten, hat er auf eine Frage, ja, das ist ja die grösste Frage, die die Journalisten jetzt umtreibt, Geschlechterverteilung im Bundesrat, oder? Es sind denn nur noch zwei Frauen und die armen Frauen sind unterrepräsentiert. Wie er es denn da damit heige? Und dann hat er gesagt, ja, auf Französisch im Übrigen hat er gesagt, ja, Frauen aus der Mitte dürfen sich eher für andere Departemente als das VBS interessieren. Das VBS sei ein bisschen schwierig für sie. Und dann, wenn das rauslässt natürlich, dann musst du nicht lange warten. Tamara Funicello ist auftreten, aber auch Christina Bachmann-Roth, Präsidentin von der Mitte, Frauen, die finden das gar nicht gut. Das enttäusche sie, das sei ein Affront gegenüber der Verteidigungsministerin Viola Amherd. Der Ritter hat doch gesehen, was die Viola Amherd geleistet hat und sie sei in kurzer Zeit erfolgreicher gewesen als ihre männlichen Vorgänger.
Gut. Also ich würde sagen, wenn die Mitte-Frauen nicht bald aufgelöst werden wollen, weil die Leute sich ihrer eigenen Partei aufregen über die unverschämten Frauen, dann sollen sie nur so weitermachen. Erstens, Christina Bachmann-Roth ist selber nicht gewählt worden. Das ist mal der erste. Sie hat Nationalrätin wählen werden, ist nicht gewählt worden. Also ihre demokratische Legitimation, um sich zu äußern für nationale Fragen, na ja, das erste Mal selber gewählt werden. Offensichtlich haben die Aargauer und Aargauerinnen sie auch nicht unbedingt im Nationalrat wollen. Das ist mal das erste. Das zweite, ich meine, es ist doch einfach ein No-Brainer. Wir haben es gestern schon besprochen. Dass jetzt Militär etwas ist, wo es nicht so schlecht ist, wenn irgendwann einmal im Militär gewesen bist und das ein bisschen kennst, ja, das hat sich bei der Viola Amherd eben gezeigt. Es stimmt eben nicht, dass sie erfolgreicher war als alle ihre männlichen Vorgänger. Eigentlich hätte sie sollen die Armee jetzt unter den jetzigen Umständen spielend können weiter aufrüsten, weil so günstig ist die Zeit noch nie gewesen. Die Leute merken plötzlich, dass Armee wichtig ist. Das Einzige, was sie geleistet hat, und das ist gut, Kampfflugzeuge hat sie beschafft. Aber sonst, also meine, sie als erfolgreich zu bezeichnen. Nein, sie hat ja offensichtlich nie richtig Freude bekommen an dem Militär. Und deshalb ist sie auch gegangen. Jetzt will man das nicht nochmal einmal erleben, dass nochmal jemand, der sich überhaupt nicht irgendwie interessiert für das Militär, in dieser Position ist. Und zweitens, mein Gott, die Frauen von der Mitte haben jetzt zweimal hintereinander Bundesrätin können stellen. Irgendeinmal kann man mal sagen, man kann an den Hals nicht genug Erfolg bekommen.
Ja, den Eindruck kann ich auch ein bisschen, aber es ist klar, oder? Die Grundregel für Bundesratskandidaten ist kein schlechtes Wort über irgendjemanden. Über irgendjemanden. Also, der Journalist hat können fragen, wie findet Sie den Christoph Blocher damals als Chef vom EJPD? Auch dort hätte der Markus Ritter irgendwie diplomatisch müssen sagen, dass er das eigentlich noch gut findet. Oder man hätte können fragen, wie findet Sie Tamara Funicello als nächste Frauenministerin? Auch da hätte er müssen antworten, ja, ganz eine gute Idee. Also, ich tue jetzt überzeichnen. Eigentlich darf schon niemandem auf die Füße treten vom Moment an, wo du Bundesrat Kandidat bist. Und diese Regeln, die hat er offensichtlich in einem Anfall von Ehrlichkeit hat er gesagt, was alle wissen. Und du hast auch gesagt, ja, dass tatsächlich die Mitte-Frauen nicht wahnsinnig verteidigungsmäßig orientiert sind. Außer natürlich seine mögliche Konkurrentin, Andrea Gmür. Das muss man sagen. Ich meine, die ist jetzt sicherheitspolitische Kommissionpräsidentin, oder?
Genau, und ich meine, warum darf er nicht das Geschlecht auch einmal als Hinderungsgrund bringen? Die Frauen machen das die ganze
gut.
Frauen sagen die ganze Zeit, Kopfendeckel, du darfst nicht Bundesrat werden, weil wenn du nicht eine Frau bist. Ich meine, bei der SP hat das dazu geführt, dass der Daniel Josic faktisch aus dieser Partei austreten ist, mehr oder weniger. Nein, hört mal auf mit dem Schrott. Das ist alles Steinzeit, Mittelalter. Hört auf mit dem Schrott. Und Christina Bachmann-Roth soll zuerst mal zeigen, dass sie selber gewählt wird, dass sie im Leistungsprinzip kann genügend tun. Und wenn sie das eben nicht kann, soll sie aufhören mit dem Quotengewäsch. Es ist nicht zum Aushalten. Gehen wir zu einem anderen Thema. Albert Rösti, ein ganz erfreulicher Bundesrat, obwohl er nicht Frau ist. Er wird jetzt die ganze Gesamt, wie kann man sagen, nicht Gesamtverteidigungskonzeption, habe ich will sagen, Gesamtverkehrskonzeption neu aufgleisen. Dominik, du kommst von der Medienkonferenz. Was ist da zu erwarten?
Ja, ist interessant. Oder? Es haben sich alle gefragt, wie geht der Albert Rösti um mit dieser Niederlage, von der Ablehnung, von den Engpassbeseitigungen, diesen sechs Projekten, die noch aufgeleistet worden sind von der Simonetta Sommaruga, muss man auch noch ehrlicherweise sagen. Und er geht die Sache grundsätzlich an. Er will ein Gesamtkonzeption haben, wirklich ein grosses Verkehrsinfrastrukturprojekt aufgleisen, das heisst Verkehr 45, mit einer Überprüfung von auch allen bestehenden Projekten, außer denen, die wirklich beschlossen und bereits in Umsetzung sind, dort fährt man weiter. Aber alle anderen Projekte von Strasse, von Schiene, aber auch im Agglomerationsverkehr, auf allen Ebenen will man das miteinander koordiniert anschauen und man will dazu einen Blick von außen. Man tut den Professor von der ETH, der Ulrich Weidmann, übrigens ein Schweizer natürlich, Bürger von Einsiedeln, darum das wird garantiert gut rauskommen. Man tut ihm Vertrauen damit, das anzuschauen, zusammen mit den Bundesämtern, aber auch wirklich, dass man einen Blick von außen will haben. Und er hat das selbstverständlich nicht so gesagt, aber meine Analyse ist klar, er will damit, er stellt die ganze Verkehrspolitik von Simonetta Sommaruga, aber auch Doris Leuthard, das Basteln in diesen Bundesämtern. Du weißt, wir haben das Bundesamt für Strassen, wir haben das Bundesamt für Verkehr, da ist der ÖV drin und dann noch das komische Bundesamt für Raumentwicklung, das überall noch reinlenkt und alles ist ideologisch durchsetzt. Er tut alles eigentlich in Frage stellen und will den völligen Neustart von der Verkehrskomposition. Also völlig natürlich nicht. Es gibt immer noch Pläne, die gelten. Aber es gibt trotzdem eine neue Erfindung von der Verkehrspolitik in der Schweiz und man kann gespannt sein, ob das funktioniert.
Genau, und was man natürlich auch muss betonen, du hast es ein bisschen gesagt, das ist ideologisiert. Ich meine, dass man da ständig den bösen Verkehr gegen den guten Verkehr ausspielt. Oder? Wenn der böse Verkehr soll ausgebaut werden, dann sagt man nein. Und wenn man den guten Verkehr, SBB, ausbaut, dann wird immer ja gesagt, obwohl teilweise der SBB ja selber sagt, hört mal auf, bitte nicht mehr ausbauen. Es ist völlig richtig, wenn man einfach mal alle Verkehrsträger miteinander anschaut und schaut, was ist eigentlich wirklich der Bedarf. Und dann kann man vielleicht auch mal ein bisschen ehrlich darüber reden, dass unsere Infrastruktur halt ein bisschen auf eine andere Bevölkerungszahl ausgerichtet worden ist und dass vielleicht Zuwanderung vielleicht doch ein bisschen eine kleine Rolle spielt, obwohl ja die meisten Leute, die jetzt dort die Autobahn haben wollen ablehnen, behauptet haben, no, das spielt überhaupt keine Rolle, wenn 2 Millionen Leute mehr da sind, die brauchen doch nicht mehr Strassen. Wie kommen wir auf die Idee? Nein. Erst, wenn man Strassen baut, dann ziehen alle Leute von ganz Europa plötzlich da hin, wie es findet, jetzt wollen wir Autobahn fahren in der Schweiz. Ich meine, dass man mit einem IQ über 100 so eine Dummheit kann verbreiten und noch stolz ist drauf, naja, da muss man Akademiker sein, sonst geht das nicht. Dominik?
Ja, ich habe die Frage natürlich gestellt, oder? Bei dem Projekt Verkehr 2045. Welches Bevölkerungsszenario oder welche Zahl, habe ich gefragt, da dann dahinter liegt? Und Frau Letzi, das ist so die abtretende Direktorin vom Bundesamt für Raumentwicklung, hat dann so gesagt, ja, also Bundesamt für Statistik sei das und man rechnet also mit 10 Millionen 2045. Ich habe dann leicht geschmunzelt und ich glaube, ich habe auch beim Albert Rösti gesehen, dass er leicht geschmunzelt hat, weil man muss sagen, das wird ja nicht der Fall sein. Wir sind jetzt bei 9 Millionen und wenn das so weitergeht, sind wir schon sehr schnell bei 10 Millionen. Und er hat dann noch angefügt, oder nein, Frau Letzi hat angefügt, die Szenarien würden ja überarbeitet und je nachdem müssen wir dann halt wieder mit anderen Zahlen rechnen. Also das ist schon der Elefant im Raum, ist halt bei diesem Thema schon, wie viele Leute wohnen, die auch noch rumfahren. Weil je nachdem sieht die Nachfrage nach Mobilität ganz anders aus.
Genau, und das betrifft eben alle Verkehrsträger genau gleich, oder?
Das ja, auch Lastenvelo.
Das betrifft Lastwagen, das betrifft Autobahnen, das betrifft eben auch die SBB und es betrifft am Schluss sogar unsere Schifffahrt. Wir haben wahrscheinlich nachher noch Stau auf dem Zürichsee, weil die Leute sich irgendwie an das Schiff aufhängen und mit grösster Hoffnung, dass sie überhaupt noch auf Zürich kommen, damit sie dürfen arbeiten. Nein! Ich meine, 2045, es ist wieder so blauäugig, da muss ich sagen, gut, geht die Verletzung. Höchste Zeit, dass ein bisschen mehr Realismus in unsere Verkehrspolitik reinkommt. Gut, sie macht, eigentlich die Raumentwicklung hat sie ja gemacht, auch nicht sehr realistisch. Gut, anderes Thema. Gerichte sind selbstverständlich auch überlastet in der Schweiz. Es ist ja langsam alles überlastet, aber das hat nichts zu tun mit der Zuwanderung, selbstverständlich. Dominik, um was geht's?
Ja, ist eine Geschichte bei Tamedia. Weil Gerichte überlastet sind, 17'000 Fälle sind offen bei den Gerichten offenbar. Ich weiß gar nicht, wie man die zählen kann. Das nehme ich einmal Wunder. Also wenn Kollegen Katrin Boss und Roland Gamp mir das können sagen, ob sie die irgendwie über Weihnachten, Neujahr gezählt haben oder so. Grossartig. Wahnsinnig viele Verfahren, die wahnsinnig lang dauern und darum... macht man sogar bei Sexualdelikten mit den Tätern Strafreduktionen, weil man auch Angst hat, dass es nachher überlastete Gefängnisse braucht. Und das führt natürlich dazu, oder, wenn die Justiz überlastet ist, dass du auch mit so Straffällen, dass du auch weniger Fälle kannst regeln, wo es irgendwie um Zivilprozess geht, wo irgendwie ja, zwei Vertragspartner unterschiedliche Ansichten haben. Und das ist dann schon auch für die Wirtschaft wichtig oder auch für das Zusammenleben überhaupt, dass wir Gerichte haben, die irgendwelche Streit schlichten aufgrund vom Recht und Gesetz. Also man meint immer, die Judikative sind nur da, um Strafen aussprechen. Nein, sie ist eben auch wirklich dazu da, eine anständige Gesellschaft das zu lösen, wo man sonst nicht lösen kann. Und das dauert dann eben auch Jahre, wo ich schon aus der Wirtschaft gehört habe, oder irgendwelche Dispute über Mietverträge und so, wo jahrelang dahin sichert und man weiß nicht, was einem blüht. Das finde ich schade, das ist nicht gut. Und, aber was im ganzen Artikel nie vorkommt, ist, wie du erwähnt hast, oder, dass die Gerichte natürlich nicht durch den Seppi Bucher von Wollhausen belastet wird, sondern durch andere Leute.
Genau, wir haben eben halt Diebstähle und so weiter. Und was vielleicht die meisten Leute auch nicht so wissen, weil Kriminalität in gewissen Gebieten, gewissen Vergehen und Verbrechen wahnsinnig grassiert, vor allem unter Ausländern, hat man auch unglaubliche Übersetzungskosten, Übersetzungszeit, die es immer wieder braucht. Das ganze Verfahren wird noch aufwendiger. Das ist auch ein Grund, warum das die Gerichte sehr, sehr langsam arbeiten. Und das Zweite, was mir da eingefallen ist, ich glaube, es ist Montesquieu, ich bin jetzt aber nicht mehr sicher, der Montesquieu hat mal gesagt, die grösste Bedrohung von der Gerechtigkeit oder vom Rechtsstaat ist eigentlich, wenn es so lange geht, bis Recht gesprochen wird. Wenn man jahrelang muss auf einen Entscheid warten, ob positiv oder negativ, das ist die grösste Ungerechtigkeit. Und nichts untergrabt das Vertrauen in den Rechtsstaat mehr, als wenn schleppende Gerichte der Fall sind. Und das haben wir mittlerweile, das geht nicht mehr. Wirtschaft hast du erwähnt, das ist dort richtig wirtschaftsfindlich. Das schadet die Wirtschaft massiv, wenn man als Unternehmen muss jahrelang warten, bis da ein Entscheid kommt. Und für Individuen ist es ungerecht, wie sie sehr, sehr lang müssen darauf warten, bis sie überhaupt wissen, wo werde ich gestraft oder freigesprochen und so weiter. Das ist ein gesellschaftlicher Missstand allererster Ordnung. Und wir haben es besprochen, was das für Folgen hat. Gut.
Wir wissen es halt nicht, oder? Es ist ja, bei uns werden die Täter nicht richtig nach Ländern offengelegt, so detailliert wie an anderen Orten. Ich habe zum Beispiel heute Morgen gesehen, die Statistik für Dänemark, das ist schon noch beeindruckend. Die ersten 9 Länder, das sind alles muslimische Länder aus dem Mittleren Osten oder aus Nordafrika, plus noch Uganda. Uganda ist auch sehr hoch bei den Gewaltverbrechen in Dänemark. Ja, bei uns macht man ein riesen Brimborium. Man tut dann irgendwie sagen, ein arabisch aussehender maximal oder so. Oder man tut, wenn sie Einbürger sind, selbstverständlich sagen, dass es jemand aus der Schweiz ist.
Genau, also ich kann fast darauf Gift nehmen, wenn es wirklich immer wieder betont wird, dass ein schweizerischer Staatsbürger, der sich da mit anderen Schweizer Staatsbürgern mit dem Messer gestritten hat und dann sind am Schluss alle am Boden gelegen und haben blutet. auch da nicht der Seppli Bucher und nicht der Hansi Fritschi, sondern eher andere Leute. Aber übrigens, Dominik, wegen der Zahlen ist nicht ganz so. Die Zahlen findet man schon in der Schweiz, aber man muss das eben recht lang schaffen. Und wir haben es mal gemacht. Wir haben es mal gemacht, wo man genau sieht, wie gewisse Leute aus welchen Ausländergruppen, wie wahrscheinlich das es ist, dass sie eine Straftat begönnt. Und es ist genau die gleiche Rangliste wie in Dänemark oder auch in Deutschland. Zahlen von Deutschland haben wir auch, wo eben einfach zeigt, die ersten 10 Ränge sind praktisch alles muslimische Länder, noch ein bisschen angereichert mit 2-3 afrikanischen Ländern, aber es sind praktisch immer Muslime, die eine unglaubliche Wahrscheinlichkeit haben, dass sie straffällig werden. Das heisst nicht alle, aber alle, die straffällig werden, sind fast immer Muslim. Die, die sich am besten benennen, übrigens, ist auch noch lustig, sind natürlich die Engländer. Die Engländer, also ein Engländer, wenn ihr einen Engländer auf der Straße seht, dann könnt ihr ihm das Portemonnaie mitgeben, euer Velo, das Auto anvertrauen, kein Problem. Das sind die besten Leute. Ich würde sagen, wir müssen noch viel mehr Engländer importieren. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema, nämlich eine Frage von einem Hörer. Was ist die Frage, Dominik?
Ja, Daniel hat uns eine Frage geschickt auf berneinfach@nebelspalter.ch. Wir sollen mal etwas sagen zur sozialen Marktwirtschaft. Ob das Fisch ist oder Vogel. Ich nehme an, er will wissen, ja, ob wir das gut finden, ob das liberal ist oder kollektivistisch. Und ja, wie wir das beurteilen, den Begriff und was er bedeutet. Wie siehst du das?
Also gut, erstens, historisch gesehen, ist es natürlich ein typischer deutscher Begriff. Es ist ein Begriff, der in Deutschland in den 50er Jahren aufgekommen ist, geprägt worden ist, unter anderem von der CDU, ist für die CDU sehr wichtig gewesen, eine christlich-demokratische Partei, wo halt auch, du kennst es gut, aus dieser katholischen Tradition heraus auch immer wieder eine gewisse Skepsis gehabt hat gegenüber dem Kapitalismus. Das gehört auch in die CVP, ist das genau das Gleiche. Und deshalb hat man nicht können sagen, die Marktwirtschaft, die Deutschland jetzt zu einem riesen Erfolg gebracht hat nach dem Zweiten Weltkrieg, das ist einfach die blutige Marktwirtschaft. Nein, man hat es, und das ist ein bisschen deutsche Gewohnheit, man hat es noch müssen ein bisschen qualifizieren. Eben, es ist eben sozial. Wir sind nicht angelsächsische Marktwirtschaft, die brutal ist, wo die Leute auf der Straße verhungern. Nein, in Deutschland gibt es eben den Sozialstaat und der tut das alles ein bisschen abtempieren. Das ist ursprünglich ja Geschichte von dem Begriff. Ich finde, es ist ein sehr deutscher Begriff. Ich finde, man braucht es nicht in der Schweiz. Wir haben auch eine liberale Tradition. Bei uns ist Marktwirtschaft immer gut gewesen. Marktwirtschaft ist immer gut, weil die Marktwirtschaft ist die sozialste Wirtschaftsform, die es gibt. Warum? Weil es Wohlstand schafft. Wohlstand schaffen ist Nummer eins. Dann könnt ihr auch sozial sein. Dann könnt ihr Sozialleistungen geben, ob das Private sind, die das wollen. Das ist nämlich auch noch etwas. Charity ist etwas sehr Wichtiges, zum sozial gute Sachen machen. Oder ob der Staat ab und zu noch ein bisschen etwas machen will. Die Voraussetzung ist immer Wohlstand, Wohlstand, Wohlstand. Das bringt nur die Marktwirtschaft. Und deshalb muss man das gar nicht qualifizieren. Wir sagen auch nicht, wir wollen die brutale Marktwirtschaft. Obwohl wir die natürlich selbstverständlich wollen. Das ist die beste Marktwirtschaft, ist die reine Marktwirtschaft.
Ja, man muss vielleicht sagen, der Begriff hat sich gewandelt. Oder mir kommt in Sinn, der Ludwig Erhard, also der Begründer eigentlich von dem Wirtschaftswunder. Er ist damals bei den Alliierten im Vorzimmer gewesen, vom General Clay, und hat über Nacht alle diese Vorschriften gestrichen und so weiter, ohne die Amerikaner zu fragen im Übrigen. Er hat gesagt, ja, die soziale Marktwirtschaft zu dem Begriff. Eine Marktwirtschaft ist, je freier sie ist, desto sozialer ist sie auch. Und da würde ich, das ist der Startpunkt. Aber später, du hast es richtig gesagt, ist aus dem Begriff in Deutschland der rheinische Kapitalismus geworden, mit so komischen Sachen, dass zum Beispiel Gewerkschaften automatisch müssen Platz haben in diesen sogenannten Aufsichtsräten, oder? Also, was völlig schräg ist für eine Marktwirtschaft. Und man sieht jetzt, wie das läuft, wenn dann das verpolitisiert ist, wie bei VW und bei ganz vielen anderen Unternehmen, wie man gar nicht mehr unternehmerisch handeln kann. Und wenn man nicht mehr unternehmerisch handeln kann, dann ist es auch keine Marktwirtschaft mehr. Darum glaube ich wirklich, in der Schweiz tun wir gut dran, wenn wir von Marktwirtschaft redet, ohne etwas vorher. Überhaupt, das ist immer die Adjektiv, oder? Also, man kann auch nicht mehr liberal sein, ohne vorher irgendwie sozialliberal oder irgendetwas liberal oder so. Nein, es braucht, das hat auch der Javier Milei zeigt das ja, es braucht nicht irgendwelche beschönigende Adjektive. Je mehr frei die Leute sind, desto eher können sie ihre Talente, ihre Träume, ihre Fähigkeiten ausleben. Dann entsteht Innovation, dann entstehen Firmen, mit Firmen entstehen Jobs. und dann geht es allen gut. Wohlstand für alle, das Buch von Ludwig Erhard kann man eigentlich dazu lesen, dort liest man alles. Und wenn soziale Marktwirtschaft so heisst, dann können wir damit leben. In Deutschland ist das beliebt, aber in Deutschland wird der Begriff mittlerweile auch von SPD und irgendwelchen Typen gebraucht. Darum besser darauf verzichten, glaube ich, insbesondere SPD, in der Schweiz.
SPD meint ja sogar, sie hätten den Begriff erfunden, was natürlich lächerlich ist. Es ist wirklich ein typischer CDU-Begriff. So viel
Freiburger Schule, oder?
Ludwig Erhard war ja Protestant, aber es ist halt eben, die CDU ist eine katholische Partei und Protestanten dürfen ein bisschen mitmachen.
Nicht nur.
Sie sind praktisch nie im Bundeskanzler gegeben, der Protestant ist, übrigens ganz wenig. Es war schon eine katholische Partei gewesen und das Elend hat ja mit Angela Merkel dann angefangen, die Protestantin war.
Genau.
Kann man ja auch mal betonen. Vielleicht noch schnell wegen diesen Verwaltungsräten, das ist wirklich eine Scharade. Mein Vater war seinerzeit in vielen deutschen Verwaltungsräten und das ist immer ein Witz gewesen. Da hat man immer untereinander sich abgesprochen, ja, zuerst machen wir mit den Gewerkschaften, tun wir ein paar Sachen besprechen und wirklich da, wo dann wichtig ist, machen wir in einer zweiten Sitzung nachher, die ein bisschen länger geht und so weiter. Also, das ist eine Scharade. Es ist doch klar, dass eben man so eine Firma nicht führen kann. Aber wie gesagt, soziale Marktwirtschaft, du hast alles Richtige gesagt, wir brauchen kein Adjektiv. Marktwirtschaft ist gut, liberal ist gut, konservativ ist gut, muss man immer sagen, rechtskonservativ, nationalkonservativ, blablabla. Die Leute können sich nicht mehr ausdrücken, grundsätzlich lange ohne Adjektiv. In dem Sinn, das war Bern einfach gewesen, an dem 28. Januar 2025, Dominik Feusi und Markus Somm. Wenn ihr die Art von Journalismus gut findet, könnt ihr uns abonnieren auf nebelspalter.ch. Und zweitens, wie immer, ihr müsst euch nie entschuldigen, wenn ihr die soziale Marktwirtschaft nicht als sozial bezeichnet, sondern nur als Marktwirtschaft. In dem Sinn, macht's gut, bis morgen, gleiche Zeit, gleicher Kanal.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch